Thema ist, Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. Gott kümmert sich um jede Kleinigkeit in deinem Leben, hat alles bis ins Detail geplant und ich finde es fantastisch, wie lieb uns Gott hat. Auch wenn wir manchmal nicht den Eindruck haben, dass wir von Gott geliebt werden, wir werden geliebt. Ich habe dich zubereitet, heißt es einmal in der Bibel, im Mutterleib. Du bist noch gar nicht da gewesen, auf diesem Planeten Erde als solches. Du bist im Bauch der Mutter gewesen und er hat uns wunderbar zubereitet. Dann hat er gedacht, dass alle Finger dran sind, alle Zehen dran sind, dass jede Kleinigkeit perfekt in unserem Leben ist. Auch wenn es hier und da mal ein Handicap gibt, kein Problem. Gott will unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Ich lade zuerst einmal ganz herzlich ein für morgen früh. Morgen früh wird das Thema sein, wie entwickelt man den Glauben? Jeder kann glauben, jeder, der möchte, darf glauben. Also wir haben zwei Dinge, Unglauben oder Glauben. Wir haben diese Tage über Unglauben gesprochen, was für Probleme der Unglaube hat, was er überwinden muss und was der Glaube ist. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, dass er gleich Berge versetzen muss. Aber jeder kann glauben, wenn er über die Brücke geht, die Brücke trägt mich. Also du kannst im Detail in kleinen Stücken glauben. Wenn ich sage, morgen ist Sonntag, dann glaubst du das. Aus welchem Grund auch immer. Weil du einen Kalender zu Hause hast oder gleich. Wir müssen so viel glauben im Natürlichen. Warum nicht im Geistlichen? Und wie entwickelt man den Glauben, wird das Thema sein. Am Mittwoch, 16 Uhr, wird das Thema sein, dein Gedankenfilter. Es muss alles durch deinen Filter, durch deinen Kopf gehen. Du musst es sortieren, einordnen. Wenn du das nicht kannst und nicht schaffst, dann bist du ein Messi, ein Chaot. Und in deinem Leben wirkt sich das auch chaotisch aus. Deshalb fang an, Gottes Wort zu hören und dann die Dinge zu ordnen. Eins und eins ist zwei. Und nicht da gleich sieben oder acht oder neun. Versuch in kleinen Stückchen dein Leben so durchzufiltern, zu testen, einzuordnen und eine Nummer zu geben, dein Leben zu planen. Also über Gedankenfilter werde ich darüber sprechen. Alles andere könnt ihr hier auf dem Zettel angucken. Gott sorgt für dich. Und es ist schön zu wissen, dass ich einen Vater habe, einen himmlischen Vater. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß, was du in den Kleinigkeiten deines Lebens im Alltag brauchst, was Not ist. Er ist ja dein Schöpfer. Er will ja das Beste für dich. Lasst euch nicht vom Teufel was vormachen. Ja, Gott liebt mich nicht. Gott liebt dich mit Haut und Haaren und den Knochen auch noch. Und Gott liebt dich bis ins Detail, auch wenn du noch ein Sünder bist. Gott liebt die Sünder ganz besonders. Wie heißt es einmal? Er hat uns seinen Sohn gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Also Gott hat uns geliebt, da sind wir noch gar keine Christen gewesen. Wir waren noch alte Germanen, unsere Vorfahren, haben da irgendwelchen Göttern gedient, wir haben keine Ahnung von Gott gehabt, wir waren wilde vielleicht noch, das weiß ich, aber Gott hat uns geliebt von Anfang an. Mit der Schöpfung, als Gott Adam und Eva diese Welt übergab, da war alles perfekt geplant, für alles war gesorgt. Und ich darf dir sagen, ich möchte das Wort Gottes dir rüberbringen, Gott ist um dich besorgt, und zwar von Anfang an. Er ist für dich besorgt, dass du zum Glauben kommst, dass du den Glauben entwickelst, dass du reifst und dass du wächst und dass du ja das Ziel deines Lebens erreichst. Er ist dafür besorgt und kümmert sich darum und er ist auch verantwortlich dafür. Nicht du, er ist der Vater, erzieht die Kinder. Der Vater sorgt für seine Familie. Der Vater und Gott ist mein Vater. Deshalb auch, wenn wir das Vater unser beten, unser Vater, mein Vater. Versuch einmal nicht Gott. Gott ist sowas Fremdes, Abstraktes. Vater. Und Jesus hat uns den Vater nahegebracht. Der Heilige Geist verkündet uns den Vater. Aber, lieber Vater, der Vater weiß, was du brauchst. Gott, was ist das? Eine Wolke, irgendwo ein Thron im Himmel. Nein, mein Vater, der wohnt in mir. Mein Vater liebt mich. Mein Vater kümmert sich um mich. Wenn was falsch geht, weißt du, wir schieben immer Gott in die Schuhe und er kriegt das auch. Verstehst? Warum hat Gott es zugelassen? Warum hat er nicht aufgepasst? Der Vater hat große Gedanken mit dir und mir und plant deshalb alles, das Gute wie das Schlechte, muss uns zum Besten dienen. Der Vater hat's geplant. Klingt komisch, bisschen hart, unverständlich. Er hat es zugelassen, hätte es auch verhindern können, aber nein. Er lässt es sogar regelrecht reinschlittern in eine Geschichte. Damit wir seine Wunder erleben, seine Gnade erleben. Wir haben ja auch gestern hier über die Wunder gehört. Gott tut Wunder. Es gibt also Wunder im Positiven wie im Negativen. Erschütterung, Gott lässt Erschütterung zu. Weißt du, die positiven Wunder, dass jemand geheilt wird und so weiter. Und all diese Wunder passieren in mir, in meinem Kopf. Die muss ich nur auffangen und verarbeiten. Also, Gott hat nicht leicht. Er hat nicht leicht, Gott zu sein, weil er wird für alles beschuldigt. Warum hast du den Teufel geschaffen? Die Schlange. Wenn die Schlange nicht gewesen wäre, wäre die Eva nicht verführt worden. Also, der Vater. Ich möchte an der Geschichte von dem verlorenen Sohn anknüpfen. Der Vater des verlorenen Sohnes, der hat seinen Sohn nicht in den Stich gelassen, auch als er abgehauen ist, als auch das ganze Erbe verprasste und als er zurückkam und nach Schweinestall gestunken hat. Wir kennen ja diese Geschichte. Er hat den Sohn vermisst. Jeden Tag hat er Ausschau gehalten, wann kommt der Junge nach Hause. Der muss nach Hause kommen, weil er ihn geliebt hat, auch wenn er ihm Böses zugefügt hatte. Eigentlich sein ganzes Vermögen verprasst. Und er setzt sich für diesen Jungen ein, als der ältere Bruder sagt, ja, dem machst du alles, aber mir machst du nichts. Und er verteidigt ihn. Also der Vater ist interessiert an dein Wohlergehen, dein Gott, dein Heiland. Und der andere ältere Bruder sagt, ja, zu dem bist du großzügig. Aber der war auch zu dem anderen großzügig. Gott ist zu jedem großzügig. Weißt du, Gott muss allen Menschen recht machen, dem Älteren wie dem Jüngeren, von diesen beiden Söhnen. Und wir sind seine Kinder. Es ist keine leichte Aufgabe, Gott zu sein und allen gerecht zu sein. Und aber der tut es. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ich Gott wäre, würde ich vielleicht den Ungläubigen die Sonne abdrehen oder ein bisschen weniger strahlen lassen. Aber nein, Gott lässt sogar denen, die böse sind, lässt sogar die Sonne noch mehr scheinen. Ja. Damit sie viel Freude haben und genießen können. Gott gab sein Bestes und gibt uns immer noch das Beste. Er sorgt für uns. Er lässt Jesus für uns kreuzigen aus Liebe, weil er will, dass wir nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Und er will, dass das Fest weitergeht. Und Gott übernimmt für alles die Verantwortung. Und ich kann zu ihm kommen und sage, Vater, vergib mir. Die Schuld, die ich eingebrockt habe, aus welchen Gründen auch das passiert ist und die anderen sich an mir versündigt haben, ich kann ihm alles sagen, dem Vater, was ich jemand anders nie sagen würde. Gott, ich hätte Angst vor Gott, als so abstraktes Wesen, Schöpfer des Himmels und der Erden. Aber Vater, Daddy, Abba, Papi, zu Gott kommen. Gott ist für uns väterlich und mütterlich. Oh, wenn die Mutter ein Kind vergisst, ich will dich nicht vergessen. Also Gott hat auch die mütterliche Seite, die Liebe. Dass er uns herzt, so ans Herz drückt und streichelt, vor allem wenn wir Mist gebaut haben, die auf die Schulter klopft und sagt, Junge, es wird alles gut werden, oder Mädel, es wird alles recht werden. Von der Stunde der Empfängnis, der Stunde der Befruchtung hat er ein Konzept für unser Leben. Aus dem soll das und das werden. Hat einen Plan. Gott sorgt und dass das auch verwirklicht wird. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Du hast an alles gedacht, an diese Millionen von Zellen. Hat Stück für Stück zusammengefügt, so dass du und ich daraus geworden sind. Ihm liegt also unsere Entwicklung am Herzen. Von Anfang an. Dass wir erreichen, was wir erreichen möchten. Dass uns sich die Welt öffnet. Dass wir die Welt genießen, das Leben genießen. Gott ist hier als unser Versorger. Also er sorgt für dich, dein Kind. Sein Kind. Gott ist also der Allwissende. Er weiß, was für uns gut ist und was für uns nicht gut ist. Wir können manchmal nicht unterscheiden, ist das für mich gut oder nicht. Aber Gott weiß, er liebt uns und heute darfst du Kinder nicht mehr züchtigen. Aber früher war das noch möglich und deshalb haben wir so viele Bastarde, weil die wachsen auf ohne Zucht und Ordnung. Aber früher, da musste man sogar in der Schule in der Ecke stehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber bei mir war es noch so. Es war streng. Und ich bin eigentlich nicht böse deswegen, auch wenn mir Leid manchmal getan hat. Man hat auch manchmal so auf die Finger geklopft bekommen, also zu meiner Zeit, als ich noch in die Schule ging. Heute darfst du die Kinder nicht mehr strafen. Verstehst du? Und wie heißt es in der Bibel, wenn der Vater einen Sohn aufnimmt, dann straft und züchtigt er. Das macht der liebe Gott immer noch. Er lässt sich nicht davon der antiautoritären Erziehung beeinflussen. Er straft und züchtigt. Aber das alles in Liebe. Ich werde nie vergessen, ich habe irgendwas mal verbrochen. Mein Vater kommt nach Hause und dann straft und züchtigt mich und dann schließt er die Tür zu. und sagt, du gehst nicht raus, bis du mir vergibst, dass ich dich züchtigen musste. Das hat mir mehr weh getan, dich zu schlagen oder ein bisschen mit dem Gürtel da zu bedienen. Das hat mir mehr weh getan als es dir. Mein Herz ist fast gebrochen. Und wenn Gott uns straft und züchtigt, wird das Herz Gottes gebrochen. Warum muss ich den Jungen schlagen? Warum muss ich ihm das und das antun? Und das ist alles Liebe. Aus Liebe, damit wir nicht nochmals die gleichen Fehler machen und aus den Fehlern lernen. Gott bringt das größte Opfer insgesamt für uns. Das größte Opfer, was möglich ist. Er gibt sein Liebstes, seinen Sohn, den Heiligen Geist. Gibt er uns, er schenkt uns alles. Das kannst du alles haben, das gehört alles dir. Und zahlt den höchsten Preis. Er gibt uns alles, was er hat. Er nimmt alle Schulden auf sich, alles, was wir eingebrochen haben und was wir angestellt haben, die Beleidigungen. Er wird für uns Sündenbock sogar. Er nimmt alles auf sich. Der Vater. Er ist der endlose Vater. Der Vater, der uns liebt, der uns vergibt, der uns trägt. In Römer Kapitel 8, Vers 31 und folgende Verse. Wenn Gott für uns ist, und Gott ist für uns, Halleluja. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont für dich und mich, sondern ihn für uns alle dahingegeben in den Tod. Sollte er uns dann nicht noch etwas vorenthalten, uns nicht geben? Er hat uns lieb, weil er der Vater ist, weil er sich um uns kümmert. Wer könnte es wagen, heißt es hier weiter, Paulus an die Römer, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Gott stellt sich immer dazwischen. Den rührst du nicht an. Das ist mein Kind. Wenn ich ihn erziehen will, erziehe ich ihn. Deshalb, wir haben auch kein Recht, uns gegenseitig zu erziehen und zu strafen oder zu züchtigen. Auch die Menschen, die ganzen Richter und die einfach jemanden zu strafen und zu züchtigen. Gott ist derjenige, der das Recht über uns hat. Niemand, den Gott selbst hat und so weiter freigesprochen hat, niemand kann ihn anklagen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Toten sogar auferweckt worden und hat den Platz zur Rechten der Majestät Gottes eingenommen. Und dort tritt er für uns ein. Und wie sollten wir von der Liebe Gottes getrennt werden? Gott hat uns lieb. Deshalb, du kannst Dummheiten machen, du kannst Fehler machen. Du solltest es nicht machen, aber du kannst. Und Gott hat dich trotzdem lieb und muss dir nicht Kopf zerbrechen. Also guck mal, ich bin schon wieder gefallen. Ich habe schon wieder versagt. Ich habe wieder irgendwas Dummes gemacht. Nein, Gott ist ein vergebender Gott. Und Gott ist ein liebender Gott. In Christus Jesus sind wir mit Gott versöhnt. Und wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Weder Hunger, Tod, Verfolgung, Drangsal, irgendeine andere Macht. Gott sorgt für dich, dass du in den Himmel kommst. Dass du das Ziel erreichst. Das ist Gottes Fürsorge. Gott steht zu uns. Und in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast als deinen persönlichen Heiland und Retter, bekennt er sich zu dir. Das ist mein Kind. Taste ihn nicht an. Du kannst alles machen, aber berühre seine Seele nicht. Die Seele gehört mir. Auch wenn wir aus dem Schweinestall kommen, wie diese Junge da, und noch nicht ganz sauber sind. Gott liebt uns, das ist mein Sohn. Und guck mal, was der Vater sagt. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wie er dafür für diesen Jungen spricht. Auch wenn wir vollkommen pleite sind, versagt haben, alles verspielt haben, Gott steht zu uns. Du sagst, Bruder Matthäus, du machst es dir viel zu einfach. Nein, das ist Gottes Angebot, Gottes Liebe. Gott hat die Fülle und Gott kann sich leisten, dich zu lieben, obwohl du gar nichts hast und nur Schulden hast. Da kommst du ihm nach Hause mit roten Zahlen, vollkommen pleite und bankrott und er sagt, ich liebe dich. Gott sorgt für dich, dass der Würgeengel, der dich so anklagt und dich vernichten möchte, dass der dich nicht berühren kann, an dir vorbeigehen muss. Er hat kein Recht. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und dieser Vater gibt dem Jungen eine ganz neue Identität und sorgt dafür, du sollst nicht Tagelöhner sein, du sollst nicht ein Hilfsarbeiter bei mir sein, du sollst mein Sohn wieder sein. Und sorgt, dass er wieder in sein altes Recht reinkommt, dass er wieder das macht, was er vorher gemacht hat. Wir haben auch immer Vorstellung, wenn ich zu Gott komme, nur wenn ich in den Himmel komme, gerade gerettet werde. Nein, Gott will, dass du wieder sein Sohn, seine Tochter bist, sein Eigentum bist. Und er gibt dir eine neue Identität. Dieser mein Sohn ist lebendig geworden. Jetzt ist er lupenrein. Da ist nichts mehr zu finden in seinem Leben. Kein Fehler, kein Makel, egal was er verplempert und verlebt hat. Gott ist dein Vater. Und er überlegt sich, was kann ich für ihn tun oder was kann ich für sie tun? Sein Herz schlägt für dich, ob du das glaubst oder nicht. Er liebt dich. Er sorgt für dich, so gut er kann und so gut, wie du es erlaubst. Weißt, manchmal sind wir sehr störrisch und widerspenstig. Nein, das nicht. Du hast oft keine Ahnung, was das Beste für dein Leben ist. Manchmal ist eine Umleitung besser als die gerade Autobahn. Manchmal ist die Schwierigkeit ein größerer Segen als so easy life. Denn durch Kämpfen werden wir stark. Gott sucht das Bestmöglichste, das Optimale für dein Leben. Er sorgt sich darum, wie kann ich dich dahin kriegen? Manchmal werden wir durch Krankheit erst richtig gesund. Durch Verlust gewinnen wir mehr, denn wir werden von manchen Sachen bewahrt. Ich habe gestern euch gesagt, also manchmal müssen wir Wege gehen. Gott nimmt einen weg, damit wir was Besseres haben und nicht diesen ganzen Dreck mitmachen müssen. Gott zieht uns aus irgendeiner Geschichte raus, damit wir nicht hier beleidigt werden weiter, gekränkt werden weiter, angegriffen werden weiter. So, Gott denkt immer Gutes über dich. Er hat gute Gedanken. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, aber ich habe gute Gedanken für euch, nicht Gedanken des Leides. Manchmal stehen wir da und denken, ja, Gott quält einen. Aber glaubt nicht, dass Gott einen quält. Gott trainiert einen. Auch durch diesen Stress, was wir manchmal durchmachen müssen. Gott trainiert uns, damit wir die Qualitäten, die in uns drinstecken, nach draußen bringen, die Frucht bringen. Ein Baum wird beschnitten, damit es nicht nur wilde Triebe treibt, sondern ein Baum wird beschnitten, dass er gute Früchte bringt, dass der Baum sich auf die Frucht konzentriert und nicht auf die wilden Triebe und nur Blätter und nur in die Höhe schießen, dass er recht groß ist. Weißt du, es gibt Buschbäume, die tragen besser wie mancher Hochstammbaum. So, er hat nicht Gedanken des Leides. Es ist immer das Typische bei uns Menschen, die Israeliten, sie meckerten ständig über den lieben Gott. Warum hast du uns rausgeführt? Kein Brot, kein Wasser, kein Fleisch. Warum hast du uns rausgeführt? Jetzt geht es uns so schlecht. Aber die waren in der Wüste bestens versorgt. So gut waren sie nie versorgt bisher. Weißt du, ständig jeden Morgen frische Brötchen. Das ist Manna. Sie waren bestens versorgt. Aber zuerst einmal wird gemeckert. Und wir meckern auch manchmal. Warum hast du uns rausgeführt? In diese trockene Wüste. Diese böse Wüste. Es gibt Menschen, die nörgeln ständig. Der liebe Gott kann ihnen nie recht machen. Die nörgeln ständig. Hör auf zu kritisieren und auszusetzen. Gott weiß, warum er dich in die Wüste gebracht hat, in diese Einöde, in diese Einsamkeit. Weißt du, in dieser Einsamkeit, da findest du zu dir selbst wieder. In der Krankheit findest du dich zu dir selbst wieder. Oder in welche andere Situation auch immer. Aber wir sind so typisch Deutsche, wir finden immer ein Haar in der Suppe. Immer ein Haar. Wir sind also geboren Nörgler. Immer finden wir etwas, so ein Splitter im Auge Gottes und sehen nicht die Vorteile, die Segnungen, die Gott uns vorbereitet hat. Wir sind mit Adlersauge, wir sehen dieses Körnchen da, diesen schwarzen Punkt. Weißt du, in uns steckt diese Nörgelei. Nörgel nicht, sei zufrieden, sei dankbar. Da gab es früher einen Schlager, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Und du musst nicht ständig drüber dir Gedanken machen, warum kommt das, was habe ich verbrochen, wer ist das schuld, was stimmt an mir nicht. Ich bin vielleicht verflucht. Vergiss die ganzen negativen Dinge in deinem Leben. Gott hat dich lieb. Und Gott hat gute Gedanken mit dir. Und Gott will dir was zeigen. Ich bringe dich auch durch missliche Situationen durch. Und such nicht immer diese Ausreden. Ja, aber, dieses Aber, es ist schon alles gut und in Ordnung, aber es ist zu heiß. Gott hat als Israel durch die Wüste führt, an alles gedacht. Die Wolkensäule war tagsüber Klimaanlage, also kühlte, und nachts, wenn es kalt war, wärmte. Es war Feuer und Wolkensäule. Gott hat an alles gedacht, dass sie nicht frieren, dass sie nicht schwitzen. Aber weißt du, was wir machen? Wir nörgeln uns. Wir sitzen vielleicht am besten Tisch am Restaurant, ist neulich irgendwo unterwegs mir passiert. Da sitzt man am Tisch und dann reckt die Frau den Kopf und sagt, ja, aber wenn ich meinen Kopf erhebe, sehe ich den Eingang zur Toilette. Aber der Tisch ist schön, der Tisch ist gut. Aber ich sehe immer die Toilette. Anstatt, dass man sich da umsetzt und dass man die Toilette nicht sieht, sondern nur noch den schönen runden Tisch. Wir müssen unser Leben selber gestalten. Warum muss ich dann in die Toilette gucken? Oder jemand anders hat einmal, weißt du, da im Kino, ich gehe nicht oft in den Kino, aber wenn man ab und zu mal ins Kino geht, dann da sitze ich da und da schimpft eine Person und sagt, guck mal, jetzt haben wir Kinokarten gekauft, wir gehen nicht oft ins Kino, aber jetzt, wenn wir drin sind, und da sitzt so ein Riese vor mir. Gerade die linke Seite von der Leinwand, da sehe ich nichts, verstehst du? Und dann regt man sich auf. Dann man kann sich ein bisschen rücken und man muss nicht immer auf die linke Seite gucken. Aber es gibt Leute, die finden immer was auszusetzen, auch am lieben Gott. Gott hat gut mit uns gemeint. Aber das Negative zieht immer Negatives an. Denk Gutes, denk positiv und sehe nicht immer den schwarzen Fleck da irgendwo. Fang an, gut zu reden, gut zu denken. Versuch es einmal, denn Gott weiß, was das Beste für dich ist. Vielleicht will er dir was zeigen. Vielleicht will er sagen, du musst flexibler werden, beweglicher werden. Nimm die Dinge so, wie sie kommen und halte dich bei den Kleinigkeiten nicht auf. Wir halten uns viel zu viel bei den Kleinigkeiten auf, bei diesen Bagatelldingen des Lebens. Gott ist der rechte Vater. Er weiß, was richtig ist. Wie er uns großzügig macht, großmütig macht. Er sorgt dafür, dass du nicht kleinkariert und spießbürgerlich bist. Die meisten sind es. Weißt du, vor allem wenn es einen selber angeht. Oh, da fallen wir gleich hoch. Die anderen, ja, das geschieht ihnen recht. Aber wenn es mich trifft, und Gott will uns lehren, gerade durch verschiedene Dinge, dass wir beleidigt werden, gekränkt werden, dass wir positiv reagieren und sagen, vergiss es. Oder das hat bei mir auch schon so angefangen. Verstehst? So wie der hier in dem Lobetal. Als der deutsche Kaiser mal im Lobetal in der Budelschwinganstalt kam und hat sich mal verkleidet, so als Gärtner, oder guckt da rein und sagt, ich bin der und der und der und der, zu einem, der gerade gehackt hat, ich bin der und der und der, zählt alle möglichen Namen, wie er da heißt, und er hackt weiter und schaut gar nicht ihn an. Und es ist der Kaiser. Und klopft wieder, ich bin der und der und der. Dann steht der Dumme oder der Geisteskranke, steht auf und sagt, Bruder, beruhige dich. So hat's auch bei mir angefangen. Und das war der Kaiser. So hat es auch bei mir angefangen. Weißt du, nicht aufregen. Und genau das ist es. Gott will uns zur Gelassenheit und zur Ruhe bringen. Zur Gelassenheit und Ruhe bringen. Auch wenn du der Kaiser von, was weiß ich, von was bist. Zur Ruhe kommen. Gott will das Beste für dich, dass du ein gutes Leben lebst und gute Tage siehst. Und hören diese Predigten hier von dieser Woche an, wie sieht man gute Tage? Wie schaffe ich gute Tage? Und wie kommen gute Tage zustande? Gott geht mit uns neue Wege. Und das ist, er plant unser Leben. Von Anfang bis zum Schluss. Jede Situation ist geplant, auch wenn du selber planst. Du planst und dann heißt es plötzlich, und es begab sich, dass jemand über die Quere kommt, dass dich jemand anrempelt, dass dich jemand anruft, wo du gerade bei irgendeiner wichtigen Arbeit bist oder dass jemand dir was schreibt. Gott sorgt für dich, dass du wieder auf die Spur kommst und dorthin, wo er dich haben möchte. Gott sorgt für dich, er hat an alles gedacht. Philipper Kapitel 4, Vers 6 und folgende Verse. Macht euch keine Sorgen, wir müssen planen. Der Bauer muss planen, wenn er sein Saatgut aussieht. Ich muss meine Termine planen. Wir müssen, aber ich muss mir nicht sorgen. Planen und Sorgen sind zwei Paar Stiefeln. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann danken. Dank Gott, dass er dich gehört hat, dass er sich Zeit für dich genommen hat, dass er nett zu dir war und dich nicht rausgeschmissen hat, sondern die Sprechstunde, obwohl die Sprechzeit abgelaufen war, nachts um 12 Uhr rufst du ihn an und kannst ihm alles sagen. Sagt ihm, was euch fehlt, ist eine gute Hoffnung-Übersetzung, und dankt ihm dann. Danke, Vater, dass du mich gehört hast, jetzt bin ich erleichtert. Jetzt habe ich jemanden gehabt, wo ich was aussprechen und was sagen konnte. Denn heutzutage wirst du nirgends mehr angehört. Beim Arzt in 8 Minuten bist der Nächste, bitte. Aber du hast Probleme, du möchtest dein Herz ausschütten. Und Gott hat ein Ohr, in das du jammern kannst. Er hört dir zu. Hier weiter, Philipper Kapitel 4. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und der Friede Gottes, weißt du, das ist das Schönste, was es überhaupt in dieser Welt gibt. Der Friede Gottes. Da kann links und rechts die Welt untergehen und du bist mitten im Auge des Orkans. Da tobt alles und dreht sich alles. Und du sagst, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das musst du lernen. Und der Friede Gottes, den meisten Leuten fehlt der Friede Gottes. Und es ist so einfach. Du musst angeschlossen sein am Stromkreis des Herrn, am Fluss des Heiligen Geistes. Und Gottes Friede, der alles unser Verstehen übersteigt, wir können das alles nicht ergründen. Unser Kopf ist so klein. Und selbst wenn wir alle Computer zusammenschließen würden, wir können nicht alles ergründen und verstehen, was ist der Wille Gottes für diese Welt und was sind die Pläne Gottes und so weiter. Da würden die Bücher nicht fassen. Es reicht schon ein paar Kleinigkeiten, wenn wir sie begreifen. Aber der Gott des Friedens möge euch bewahren. Und dann geht Paulus weiter. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist, was gut ist und gerecht ist, was redlich ist und was liebenswert ist und was einen guten Ruf hat. Weißt du, was das heißt? Positives Denken. Orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist, was stimmt, was mit Gott übereinstimmt, mit den Umständen übereinstimmt, mit der Natur übereinstimmt, was gut ist und was gerecht ist, was redlich ist und liebenswert ist und was einen guten Ruf hat und an dem, was bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient, orientiert euch an dem. Wir Christen müssen uns wieder ganz neu orientieren. Immer an den Teufel sich orientieren, an das Böse, an das Negative, an die Verbrecher. Nein, du musst dich umorientieren. Und Gott sorgt dafür, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Und du denkst, das sind liebe Menschen. Warte 3 Wochen und dann kommt der Teufel raus. Verstehst du, wie hässlich die Menschen dann sind? Und wenn die sich da ein bisschen sich angewöhnt haben an dich und so weiter, dann lassen sie ja alles raus und fangen an zu schimpfen, regen sich auf über dich und über den. Halt dich fern von Menschen, die sich aufregen. Die es immer nur mit Aufregung leben. Immer alles dramatisieren, alles verschlimmern. Hier, was Tugend ist. Weiter, der Paulus an die Philipper. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört habt. Ihr müsst euch auch an dieser Predigt euch festhalten. Weißt du, ich predige und ich sage euch die Wahrheit. Ich versuche euch zu motivieren, weil ich selbst mich motiviere. Ich muss mich selber motivieren vom Wort Gottes und ich versuche das wieder weiterzugeben. Haltet fest an der Botschaft, die ihr gehört habt und angenommen habt von mir, schreibt Paulus. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach diesem Vorbild. Lebt einfach. Du wirst durcheinander gewirbelt und kommst wieder auf den Boden runter. Und wie oft bin ich schon auf den Boden runtergekommen? Verstehst du? Manchmal weiche Landung, manchmal harte Landung. Aber ich bin runtergekommen und ich lebe immer noch. Verstehst du? Ich lebe immer noch. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Es kommt nicht von selbst. Gott sorgt, dass bestimmte Dinge passieren, dass gepredigt wird. Morgen werde ich auch ein Stück weit sagen, wie der Glaube sich entwickelt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Du brauchst eine gescheite Predigt. Du brauchst nicht nur Halleluja oder was weiß ich, irgendwas Abstraktes vom lieben Gott, der irgendwas ist. Nein, du brauchst eine Predigt, das dein Leben motiviert. Glaube, halt fest, gib dich nicht auf, vertrau dem Herrn. Wir haben genug Entmutigung draußen im Alltag, in den Medien, Finanzamt oder sonst noch wo. Verstehst du, wir werden entmutigt, ständig, permanent von unseren Vorgesetzten. Da wird gemobbt und wird gemogelt und was weiß ich alles. So, der Friede Gottes erfülle eure Herzen. Und hör die Predigt vom Wort Gottes, das dich motiviert, das sagt, weißt du, wenn der noch lebt, wenn ich nicht mehr predige, werde ich ein Buch schreiben. Alles, was alles so passiert ist und dergleichen, was alles geschehen ist, durch was ich hindurch bin. Weißt du, du brauchst schon ein dickes Fell, Pastor zu sein. Du brauchst ein dickes Fell, im Glauben zu stehen und dich beleidigen lassen, dich kränken lassen und sagen, du versuchst jemandem zu helfen. Und gerade als Seelsorger, wenn du Leuten dienst, da beißen dich die Hunde nachher. Du hast dem geholfen, aber dann rächen sie sich an dir. Verstehst? Ja, weil der alles von dir weiß. Verstehst du? Und das ist so, das ist manchmal sehr böswillig. Du dienst den Leuten und kriegst nicht mal ein Dankeschön. Aber was soll's? Man arbeitet für Gott und nicht für die Menschen. Man arbeitet für Gott und nicht für die Menschen. Aber ich möchte motivieren. Halt dich nicht an dummen Leuten und versuche dumme Leute nicht zu belehren. Wer nicht kapiert, der kapiert's nicht. Dann muss der liebe Gott mal eine andere Lektion mit ihnen durchnehmen und in eine andere Schule gehen, eine andere Klasse. Vielleicht muss er eine Sonderschule für jemanden nehmen, geistlich, dass er in eine Sonderschule kommt. Und wenn er hier wegläuft, er kommt nicht zu den besten Lehrern. Da kommt er zu welchen, die noch schlimmer sind, als da, wo er weggelaufen ist. Glaub ich das? Also ich weiß es. Wenn ich so meine Leute angucke, manche, oh Bruder Matthäus, bei dir war es noch gut, aber hier, die quälen mich, die zwingen mich, ich muss das und jenes tun. Nein, du bist zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Und ich möchte eine freie Gemeinde haben, eine mündige Gemeinde haben, eine fröhliche Gemeinde haben, die einfach Gott dient aus freien Stücken. Und ich bin hier, um dich zu motivieren. Deshalb halt dich fest. Halt an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört habt und angenommen habt, sagt Paulus, und richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe. Und nicht ich, ich bin nur ein Diener Gottes, aber was der Heilige Geist gelehrt hat, durch mich, durch manche Handlungen und durch manches Verhalten. Eigentlich lehrt man die Leute mehr durch Verhalten als durch Worte. Worte sind nur Blabla, aber die Taten sprechen für sich selbst. Also, wenn du dich daran hältst, wirst du den Frieden Gottes behalten und deine Seele und dein Geist werden von Gott gehalten. Und Gott sorgt. Gott sorgt, dass du das richtige Wort bekommst und dass du geistlich versorgt bist und dass du stark wirst, dass der Teufel dir den Frieden nicht nehmen kann. Der rüttelt. Satan begehrt euch. Euer, heißt es mal in der Bibel. Der Petrus wurde versucht. Die Jünger wurden versucht. Alle wurden miteinander versucht. Die Versuchung, es wird niemand erspart. Aber die Treue Gottes ist da. Gott sagt, ich bin bei dir und niemand und nichts kann dich von meiner Liebe trennen. In dem Frieden Gottes, da ist alles gespeichert. Der Friede Gottes, bewahre eure Herzen. Trachte nicht nach irgendwelchen Dingen, sondern trachte nach dem Frieden Gottes in deinem Leben, in deinem Kopf, dass du ruhig bist. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, bin sein Eigentum und Gott trägt mich durch. Der Friede Gottes ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Ist ein Wirken Gottes. Du schläfst in den Armen Gottes, so wie in den Armen der Mutter. Verstehst? Das ist vor einigen, ein paar Jahre sind schon her. Da bin ich hier in Karstadt. Und dann schreit ein Junge, Mama, Mama, Mama. Die Leute rufen und sagen, wem fehlt ein Kind? Wer hat ein Kind? Wer vermisst ein Kind? Und so weiter. Der schreit und niemand zu halten. Die Leute versuchen ihn zu halten, zu beruhigen. Beruhige dich. Wir werden deine Mama finden. Mama, Mama. Der heult und Tränen laufen runter. Und dann kommt die Mama, findet die Mama und nimmt in den Arm und das Kind lacht. Und genauso ist es, wenn wir weg von Gott sind, schreien wir Mama, 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 Mama. Und sobald Gott uns in den Arm nimmt, wenn Friede mit Gott. Plötzlich, der lacht. Und es ist wie alles vorbei, alles abgewischt, alles vergessen. Du machst dir manchmal viele Gedanken, weil die Mama nicht da ist. Der liebe Gott nicht da ist. Du brauchst Gott in deinem Leben. Der Heilige Geist ist ein Geist des Friedens. Und das bringt Frieden in deine Seele. Der Vater nimmt diesen verlorenen Sohn auf und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Du bekommst plötzlich den Odem des Herrn, plötzlich spürst du, der Vater liebt mich, der klagt mich nicht an, der rechnet mir nicht vor, was hast du alles verplempert, mein ganzes Vermögen, was ich geschuftet und erarbeitet habe, erwirkt habe, das hast du alles verludert. Nein, kein einziges Wort. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und die Seele, das bist du, das bin ich, das ist Gott in mir. Und diese Seele plötzlich hat Ruhe und Frieden, ist getrost. Und es steht da, also der spricht kein einziges Wort, der verteidigt es auch nicht. Wenn du weißt, der Vater ist für mich, dann musst du dich nicht verteidigen vor dem Bruder oder vor der Schwester. Deine Seele braucht diesen Frieden, diese Ruhe. Diese Seele sehnt sich nach dem Frieden Gottes. Ich bin geborgen in Gott. Gott sorgt sich für dich, dass dir nichts fehlt, dass du nicht einsam dich fühlst, nicht verlassen. Er umgibt dich mit Leuten, stell dich Leute in der Umgebung, die gut, in deiner Umgebung, die gut und treu zu und lieb zu dir sind. Der Geist Gottes ist es, was dich verändert, was dich neu macht. So, sobald der Geist Gottes über dein Leben kommt, bist du ein anderer Mann, eine andere Frau. Du brauchst diesen Geist Gottes. Die Seele braucht Frieden mit Gott. Die Mauer muss niedergerissen werden und dann kannst du wieder Daddy sagen, Papa. Als Billy hier war, weißt du, der hat immer so sein Gebet, das konnte schon die Uhr stellen und was weiß ich, immer so ein Gebet, Gott, und dann beten die Leute und dann sagt er, Vater, und guck mal, das, so schnell wird man verändert, wenn du Vater sagst. Wenn du Jesus aufnimmst, hast du einen Vater. Und jeder, der Jesus aufgenommen hat, einen Vater, jeder, der den Heiligen Geist bekommt, sagt Vater. Nicht nur Herr, sondern Vater. Und dann dient man Gott gerne und mit Freuden. Gottes Wunsch ist, über uns und in uns zu sein. Das ist sein Wunsch, sein Geist, sein Odem soll in uns sein. Und dann sind wir in unserem Element, in Gott. Konkret, du sollst nicht nur Erfolg haben, sondern du sollst selbst dann ein Erfolg sein. Verstehst du? Du sollst nicht nur Gesundheit haben. Gott, ich brauche Gesundheit. Nein, wenn du in Gott bist, hast du ausgesorgt. Dann bist du die Gesundheit selbst. Dann strahlst du Gesundheit aus. Dann lebst du Gesundheit. Dann versuchst du, was soll ich essen? Und wie soll ich mich kleiden, dass ich nicht friere oder schwitze? Weißt du, du sollst selbst Gesundheit sein. Der Gesunde strahlt etwas aus. Und deshalb komm zu dem, der selbst Gesundheit ist. Und konkret, wenn du in Gott bist und Gott in dir ist, dann sollst du nicht nur Kraft haben. Viele Leute sehnen sich nach Kraft, Autorität, Vollmacht. Nein, vergiss das ist alles Käse. Wenn Gott in dir ist, dann bist du selbst Kraft. Dann bist du selbst stark in dem Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Dann strahlst du Kraft aus. Dann strahlst du Autorität aus. Dann sagst du, da lass ich mich nicht unterkriegen. Da mache ich nicht unbedingt mit. Da kannst du Nein sagen. Du hast die Autorität und die Kraft, Nein zu sagen. Wenn Gott in dir ist. Und das größte Problem ist, bei den meisten ist Gott nur um sie, aber nicht in sie hineingekommen. Du sollst nicht nur Leben haben, sondern selbst Leben sein. So quirlig, aktiv, voller Dynamik, Schwung und Pep. Aber das muss in dir sein, nicht um dich herum. In 1. Mose 26, Vers 13, das ist eine nette, schöne Geschichte vom Isaac. Isaac wurde ein reicher Mann, heißt es da, und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. Es geht mir nicht ums Geld hier, oder sonst was, um irdisches Vermögen. Aber was mit dem Isaac passierte, es war Dürre, es war Notzeit damals in Palästina, in dieser Gegend. Und mitten in dieser Dürre, in der Hungersnot, in einer schlechten Zeit, einer sehr schwierigen Zeit, Isaac wurde immer reicher und reicher und reicher, bis er sehr reich war. 1. Mose 26, lies mal nach. So dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde, und darum beneideten ihn die Philister, weil Gott ihn gesegnet hat, weil Gott für ihn gesorgt hat. Nicht, dass er clever war und gut zu wirtschaften verstand, nein, er wurde gesegnet, dieser Isaac. Und das Geheimnis, ich sage, was das Geheimnis von Isaac war, warum er gesegnet wurde. Man wird nicht so selbstverständlich, dir nichts, mir nichts gesegnet, da muss man schon was tun dafür. Wenn Gott dich segnet, noch vorneweg, dann ist es egal, wie es äußerlich ist, selbst wenn die Dürre ist, du gedeihst wunderbar, außerordentlich. Und dann beneiden dich die Menschen, denn im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch für dich. Und Gott plant, dass du in einer Situation, wo nichts wächst, nur gedeihst und dich positiv entwickelst. Und dass du einen unbestreitbaren Erfolg hast, so wie dieser Isaac. Und Gott ließ ihn gedeihen, wurde reicher und reicher. Aber warum? Warum ist Isaac so beispiellos reich geworden, dass die Philister ihn beneideten? Lies in 1. Mose 24, Vers 63. Er nahm sich Zeit zu meditieren. Er nahm sich Zeit für die Stille. Er nahm sich Zeit fürs Gebet. Er nahm Zeit für Gemeinschaft mit Gott. Er ging raus und hat gebetet. Nicht nur, als er auf die Rebekka wartete. Nein, er hat gebetet, mit Gott gesprochen. Er war draußen, hat sehr viel gebetet. Das ist das Geheimnis, warum er auch in der Dürre reicher und reicher und reicher und reicher wurde. Ja, er hat sich Zeit genommen zum Nachdenken über Gott. Wieso und weshalb? Und was beim Isaac funktioniert, der kann auch bei dir funktionieren. Mitten in Probleme, nimm dir Zeit zu meditieren. Nimm dir Zeit zum Beten. Nimm dir Zeit, ja, Gott zu ehren. Nimm dir Zeit, im Wort Gottes zu studieren, wie in Josua Kapitel 1, Vers 8 heißt. Bei dem funktionierte das Gleiche beim Josua. Und er soll Tag und Nacht über sein Wort nachdenken und dann wird alles gelingen und niemand wird ihm widerstehen können sein Leben lang. Also willst du Erfolg haben? Fang an zu meditieren. Nicht nur fernöstlich meditieren, hinsetzen und dann nichts denken. Weißt du, das fernöstliche Denken ist Quatsch. Immer leerer werden. Nein, das christliche, biblische Denken ist immer voller werden. Voller, bis man überläuft. Das ist genau das Gegenteil. Voller werden, nicht leerer. Ihr könnt leere mich. Jetzt denke ich nichts mehr. Einatmen und ausatmen. Diese ganzen frommen Übungen, religiösen Übungen, diese bringen dir nichts. Voll Heiligen Geistes werden. Das ist das Geheimnis. Die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Und der Teufel nützt uns, wenn wir leer sind, wenn ich Hunger habe. Da kommt er mit Versuchung, lass die Steine zu Brot werden. Die Leere ist, wenn wir leer sind, wir sind anfällig für den Teufel, nicht für den Segen. Deshalb entleer dich nicht, lass dich füllen. Gewiss, du musst etwas erleben, du musst zuerst mal sauber werden. Diese Gefäße müssen gereinigt werden. Und Gott gibt seinen Heiligen Geist nur in reine Gefäße. Aber dann, lass dich füllen. Und Isaak hat sich füllen lassen, der wurde reicher und reicher. Die Philister verstopften einen Brunnen nach dem anderen. Einen Brunnen, zweiten, 6, 7 Brunnen verstopften sie. Und er grub immer wieder auf, aus dieser Brunnen, und er gab sich nicht auf. Du sollst dich nicht aufgeben, wenn es mal nicht klappt und wenn der Feind wieder den Brunnen zustopft. Wenn Gott einen segnet, dann sehnt ihr Mitmenschen, mit dem passiert was. Der gibt sich nicht auf. Der resigniert nicht. Der zieht sich nicht zurück. Nein, da macht er es recht weiter, wieder einen Brunnen. Und dann hat er schließlich einen Brunnen ausgegraben, da kam lebendiges Wasser, er hat eine Quelle gefunden und diesen Brunnen konnten sie nicht mehr zustopfen. Denen ist das Pulver ausgegangen oder Sand ausgegangen. Also sie waren nicht mehr in der Lage, diesen Brunnen zu verstopfen. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Du musst es verstehen, was Psalm 23 sagt. Deine Philister, deine Pharisäer, deine Schriftgelehrten, deine Ankläger sollen sehen, Gott meint es gut mit dir, Gott sorgt für dich, weil du für Gott sorgst. Du betest Gott an und Gott, sobald Gott geehrt wird, fängt er an, dich zu segnen, zu meditieren. Wie auch immer, lauf durch die Gegend und preise Gott. Verstehst? Dann hast du was für deine Gesundheit getan, für deinen Körper getan und für deinen Geist getan. Preise Gott. Deine Ankläger sollen sehen, dass Gott für dich sorgt. Dass es ihn noch immer gibt und dass er dir das gibt, was du brauchst. Und er gibt, ich habe auch diese Tage euch gesagt, müsst ihr diese letzten Predigten anhören, er gibt dir das, was du verträgst. Er gibt dir nicht mehr und nicht weniger. Er gibt dir das, was du verträgst. Wenn du ein Baby bist, kriegst du Milch. Bist du ein Teenager, kriegst du schon Hamburger oder feste Speise. Und interessant ist, die junge Mannschaft, die an die Front gegangen ist, die haben gutes Fleisch bekommen und gutes Mehl bekommen, gutes Brot, so dass sie stark sein konnten. Du brauchst also, je größer die Kämpfe sind in deinem Leben und je mehr dir zugemutet wird, desto mehr Speise brauchst du, gute Speise, geistliche Speise. In 1. Korinther Kapitel 3 steht es von der Speise. Paulus sagt, ich habe euch Milch gegeben. Ich könnte es nicht ertragen, ihr seid so fleischlich. Ich habe euch Milch gegeben. Und es gibt Menschen, die brauchen nur ihre Milch. Und es ist gut so. Stell mal vor, jetzt würde ich einem kleinen Baby anfangen, Milch, feste Speise zu geben. Schnitzel oder sonst was. Das Kind wird ersticken. Also wir müssen klein anfangen mit Milch. Weil vielfach vertragen wir keine feste Speise im Augenblick. Das ist eine Botschaft für Jungbekehrte, die frisch im Glauben sind. Und die Korinther waren fleischlich, die haben nur auf das Sichtbare geguckt, auf die Äußerlichkeiten. Ist das richtig weltlich? Ist das geistlich? Was ist denn das? Und sie haben ständig sich gezankt und gestritten, waren verwirrt, verunsichert. Denen kannst du nicht da irgendwelche tiefe religiöse und geistliche Dinge bringen. Feste Speise, Schwarzbrot oder Vollkornbrot, die ersticken da dran. Denen musst du langsam sprechen. Du siehst, die haben nicht einmal verstanden von Zungen sprechen. Das ist die kleinste Gabe. Was ist das? Da streiten sich darüber. Und gerieten da in irgendwelche Sünden noch, wovon die Welt nicht einmal weiß zu berichten. Lies mal, die brauchen Milch. Und weißt du, was die Milch ist? Gott hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Das ist Milch. Gott hat dich lieb. Ja, und das genießt du jetzt. Das ist nicht schwer und schwer verdaulich. Gott hat mich lieb. Gott hat mich lieb. Verstehst, wenn du Probleme hast und nicht weiterkommst, du musst nicht große, fromme, religiöse Sprüche und Formeln aufsagen. Gott hat mich lieb. Oh, das reicht mir vollkommen aus. Gott hat mich lieb. Gott versteht mich. Gott hat mich gewollt. Ich bin in seinem Willen und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und dann vergiss das ganze Menschliche. Gott hat mich lieb. Egal, was die Menschen mit mir machen. Gott hat mich lieb. Was denkt Gott über mich? Du bist mein Kind. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott sorgt für dich, dass du dann nachher ein bisschen bessere Speise kriegst. Da kriegst du schon Gemüse, Beigaben und noch mehr. Verstehst du dann Stück für Stück, die Speise wird fester und fester und fester. Aber zuerst einmal, Gott hat dich lieb. Dann kommt der liebe Gott und sagt, du, wie wär's, wollen wir nicht jetzt mal auf die Straße rausgehen und missionieren? Verstehst du? Und dann wirst du plötzlich Dinge bekommen oder Impulse bekommen, das und das zu tun. Oder plötzlich sagt er dir das und das, loslassen. Weißt du, im Augenblick, solange du Milch trinkst, dann kannst du nicht große geistliche Dinge vollbringen. Du brauchst deine Milch. Deine Milch. Ich habe euch Milch gegeben, sagt Paulus den Korinthern. Gott sorgt, dass du das bekommst, was du verdaust. Und deshalb, du musst wachsen. Aber natürlich, stell dir mal vor, wenn ich jetzt in meinem Alter nur noch an der Schoppenflasche hänge, das wäre Katastrophe. Da wäre ich nicht stark, da könnte ich gar nichts leisten. Mündige Christen bekommen feste Speise, die ihnen Kraft gibt. Und da wachsen wir auch in der Speise Stück für Stück. Immer fester. Baby haben nichts zu leisten. Ein Baby hat nichts zu leisten. Vom Baby wird nichts erwartet. Es macht noch Dreck und Windeln. Also von einem Baby musst du nichts erwarten. Aber derjenige, der was für Gott tut und im Auftrag Gottes spricht und so weiter, der braucht Schwarzbrot. Denn er kann nur das weitergeben, was Gott ihm gegeben hat. Und muss weiter mitteilen. Das Wort Gottes gibt uns Kraft. Das ist diese Vollkornspeise. Gesunde Speise. Das ist, was uns stark macht und fähig macht, handlungsfähig macht. Geistliche Milchspeise, das sind nur Gleichnisse, Geschichten, was der liebe Gott getan hat, da hat er das geheilt und dort hat er jemand befreit und da hat er auch wieder was gewirkt. Das sind Gleichnisse und Geschichten, das ist Milchspeise. Aber wenn du die Bibel liest, weißt du, der erste Teil der Apostelgeschichte, das sind Zeichen und Wunder. Der Lahme springt da und so weiter. Aber dann, je weiter das geht, dann hören die ganzen Wunder auf. Dann brauchst du keine Wunder mehr. Da hört die Milch auf. Wunder. Speise ist Milchspeise. Und da hören die Wunder auf, da brauchst du nicht. Dann bist du selbst nachher ein Wunder. Sobald Gott in dir sich manifestiert und in dir lebt, dann lebst du ein Wunderleben. Dann ist jeder Augenblick, jeder Moment, jede Situation ein Wunder. Und dann wirst du immer verklärter. Am Schluss bist du im siebten Himmel. Nein, dritten Himmel vielleicht. Das reicht schon. Du musst nicht so hoch gehen. Da bist du so verklärt. Oh Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Erlösung. Die feste Speise, das ist Engelbrot. Gestern sprach ich vom Engelbrot, was der Elia bekommen hat. Engelspeise. Und draußen ist Kuchen für dich. Der Engel hat einen Kuchen für den Elia gebracht. Und in dieser Kraft ging er dann 40 Tage und 40 Nächte. Weißt du, was ist? Wann kriegt man Engelkuchen? Willst du das wissen? Die Israeliten haben Engelbrot gegessen. Die waren in der Wüste. Da, wenn du in der Wüste bist, kriegst du Engelbrot. Du, in Ägypten gibt's kein Engelbrot. In Kanaan gab's auch kein Engelbrot. Und Elia war so deprimiert, so niedergeschlagen, so am Ende. Ich will sterben. Und dann kam der Engel und brachte ihm Brot und frisches Wasser. Und du kriegst feste Speise, wenn du sterben willst. Wenn du dich aufgibst, wenn du nicht mehr weitermachen willst. Oh, ich bin nicht besser, lieber Gott, nimm meine Seele. Und dann kommt der Engel mit dem Brot und sagt, stärke dich, Elia, iss. Und der Engel muss ihm ermutigen, sogar noch zureden, nimm und iss. Und erst als er gegessen hat, hat er gespürt, dass da drin Kraft war. Da war alles drin, was er brauchte. Wenn du vor schweren Diensten stehst, kriegst du Engelbrot. Vor schwierigen Aufgaben. Gott sorgt, dass du im richtigen Augenblick die richtige Speise kriegst. Also, Gott sorgt für dich. Du hast vielleicht gedacht, dass er jetzt finanziell dich sorgt. Weißt du, dieses Finanzielle passiert von selbst. Wenn du richtig mit Gott stehst, werden auch deine Finanzen stimmen. Dann bringst du den Zehnten ins Kornhaus und dann macht er die Fenster des Himmels auf und dann schüttet er den Segen herab. Dann bist verblüfft, wie Gott einen segnet. Weißt du, wenn du richtig mit Gott stehst, wenn der Stand richtig ist, deine Position und stehst Gott gegenüber, auf Augenhöhe, kann man das überhaupt? Religiöse Menschen können das nicht, aber Menschen, die voll Heiligen Geistes sind, die können mit Gott reden von Angesicht zu Angesicht. Die brauchen da nicht irgendwie eine Decke vom Kopf oder Kopfbedeckung. Die können mit Gott reden per Du. Vater, das bewegt mich, das beschäftigt mich. Damit habe ich Probleme. Gott sorgt für dich, dass du vor schwerer Arbeit gute Speise bekommst. Und ich habe eines erlebt, Gott segnet mich immer dann, wunderbar, herrlich, ich erlebe was mit Gott, ich spüre den Himmel nahe. Und morgen habe ich einen Auftrag, einen schwierigen Dienst, ein Problem zu lösen. Und da stehe ich dem Teufel gegenüber. Aber er stärkt mich. Bevor Gott mich rausschickt und mir einen Auftrag gibt, gibt er mir zuerst mal Kraft. Feste Speise. Da denke ich, lieber Gott, oh, ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Und dann muss ich mich auseinandersetzen mit Dingen, die mich beschäftigen und bewegen. Also vor großen Spannungen, Problemen, Krankheiten, was auch immer ist, kriegst du übernatürliche Kraft, übernatürliche Speise zuerst einmal. Engelbrot. Bevor du eine starke Speise bekommst, nimmt er dich zuerst mal so auf Seite. Und du kannst und darfst von den Krümeln essen, die von des Herrn Tisch fallen. So ein Krümel. So ein Brocken, was der Herr weitergibt. Und da wirst du zuerst mal von anderen getrennt. Verstehst? Wunder dich nicht, wenn Gott Dinge zulässt in deinem Leben, wo du sagst, ich kann das nicht erklären, warum ist das so? Keiner ruft mich an, keiner schreibt mir, keiner besucht mich und keiner spricht mich an. Verstehst du, ich bin so ganz allein. Weißt du, Gott will dich für sich haben. Ganz allein. Deshalb erlaubt, dass Dinge in deinem Leben passieren. Da sagst du, ich komme mir richtig blöd vor. Seitdem ich Christ bin, ich habe keine Freunde mehr. Nein. Ich habe niemand interessiert sich mehr groß für mich. Warum? Jetzt interessiert sich Gott für dich, Bruder, Schwester. Das ist eine ganz neue Situation. Das ist die Speise nach der Milchspeise. Da beginnt diese Speise, dass plötzlich Gott mit dir redet von Angesicht zu Angesicht. Dass du ihn immer besser und immer tiefer und immer innerlicher kennenlernst. Keiner spricht mit mir. Sei froh, dass niemand mit dir spricht. Jetzt kann Gott mit dir sprechen. Erst wo die ganzen Leute aufhören, mit dir zu quatschen und dir Unsinn zu erzählen, dann kann Gott dir was sagen. Erst wenn wir stille geworden sind, wenn wir alles ausgesprochen haben und die Leute alles gesagt haben und du alles Gott gesagt hast, dann fängt Gott an, mit dir zu reden. Das ist die Speise. Da sind ein paar Körner drin. Ein paar Zusagen Gottes. Gott erlaubt es. So wie beim Elia. Dieser Elia dieser Tage ist mir so groß geworden. Der Herr versorgt den Elia mit den Raben. Und das ist wunderbar. Du kriegst so Fleisch von Raben versorgt, wo die das Fleisch auch immer herhaben. Das ist dahingestellt. Ich mache mir so viele Gedanken, wo kam das Fleisch her. Egal was es war. Aber auf jeden Fall, er wurde versorgt. Und dann kommt noch etwas. Nach 18 Monaten, dann ist diese Versorgung zu Ende. Jetzt kommt eine andere Form der Versorgung. Nicht mehr, dass die Raben kommen, hier Elia, Gott segne dich. Jetzt muss er zu der Witwe da gehen und muss jetzt Kuchen essen, was die Witwe backt. Ich habe nur ein bisschen Mehl, eine Handvoll Mehl und etwas Öl. Und aus diesem bisschen macht sie etwas, aus dem wenig, 18 Monate. Er muss jetzt eine andere Art der übernatürlichen Versorgung erleben, dass die Witwe da ist. Dass die das backt und dass sogar andere an den Segnungen, an der Versorgung Gottes teilhaben. Nicht nur, dass der Elia teilhat, sondern auch diese gottesfürchtige Witwe mitversorgt wird. Durch die Versorgung des Elia ist sogar die Witwe und der Junge versorgt worden. Und was weiß ich, was die Witwe noch gemacht hat. Vielleicht hat sie so Partys, Kaffeestunden gehalten und die Leute zum Kaffee und Kuchen eingeladen hat. Wir haben so viel Gott segnet und so reichlich. Ich kann mir vorstellen, das Haus der Witwe war so gesegnet. Und dass manchmal sogar Leute vielleicht an der Tür gestanden sind und gebettelt haben, komm, kriegst du eine Scheibe Brot und einen Kanten. Wenn Gott einen versorgt, und Gott lehrt das hier, weißt du, Gott lehrt zuerst mal, dass man selbst versorgt wird, aber dass man durch die nächste Stufe der Versorgung ist, wie Gott für einen sorgt, dass er irgendwo dich hinstellt, irgendwo dir einen Auftrag gibt, dass du versorgt wirst, aber dass durch dich auch andere noch versorgt werden. Das ist ein Geheimnis. Das ist die feste Speise. Aber zuerst musst du hingehen. Zuerst musst du was tun. Musst die Witwe ansprechen. Und das ist nicht angenehm manchmal. Du bekommst übernatürliche Versorgung. Also Gott sorgt für dich. Babys sind im Kinderzimmer. Dort wachsen sie auf und dort werden sie behütet und was weiß ich. Und weißt du, wo die Erwachsenen essen? Ich weiß nicht, ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Die Erwachsenen essen immer in der Küche. Wo die Kammer ist, Speisekammer ist, wo alle Nahrung ist, wo das Geschirr ist, wo man satt werden kann. Die Kinder kriegen ihr Essen in der im Kinderzimmer. Dort kriegen sie ihre Nuckele. Dort wird nicht ihre Speise zubereitet, sondern dort werden sie ernährt. Gott sorgt für dich, dass jeder das mitbekommt und das bekommt, was er braucht, in dem Maße, wie er aufnehmen kann, wie stark sein Glaube ist. Und Gott will, dass niemand zurückbleibt. Gott sorgt dafür. Das ist auch das Schöne dabei beim Auszug der Kinder Israel. Da soll sogar keine Klaue soll zurückbleiben. Sollen alle mitkommen. Gott sorgt dafür, dass alle mitkommen. Auch geistlich hier in der Gemeinde. Gott sorgt, dass alle mitkommen, dass keiner zurückbleibt. Was das auch immer heißt. Es ist bestimmt, ihr bestimmt das Tempo, wie schnell wir laufen sollen. Wir würden gerne rasen. Nein, aber Gott sagt langsam. Sogar der Kleinste mit der Milchflasche muss auch noch mitkommen. Verstehen wir das? Manche sind langsamer, andere sind schneller. Manche sind Antilopen, andere sind Schnecken. Und wir müssen warten, bis alle mitkommen. Bis alles reif wird. Er bestimmt unsere geistliche Entwicklung. Wenn wir zu langsam sind, dann macht er Druck. Sind wir zu schnell, da bremst er uns. Er bestimmt es. Und er sorgt es, dass wir im richtigen Maß uns entwickeln und gestalten werden. Das ist, seine ist die Sache. Psalm 27, Vers 11. Herr, zeige mir den richtigen Weg. Leite mich auf eine gerade Bahn, damit meine Feinde schweigen müssen. Sorg für mich. Zeig mir den richtigen Weg. Sorg dafür, dass ich eine gute Reise habe. Dass ich nicht krumme Wege gehe. Sorg, das ist die Fürsorge Gottes. Gott sorgt für dich, dass du nicht auf Abwege kommst. Sobald du daneben tappst, dann leuchtet es rot. Dann gibt es Alarm. Und er sagt, komm, ich korrigiere dich. Und viele Dinge, die in unserem Leben passieren, sind Korrekturen, damit wir wieder auf dem richtigen Weg kommen, weil Gott uns lieb hat. Gott will nicht, dass wir daneben rausgehen, irgendwo in die Irre und verloren gehen. Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie alle gerettet werden. Das ist Gottes Absicht. Und deshalb erlebst du hier immer wieder Korrekturen von Gott. Der Pastor predigt, du bist in der Gemeinde, du hörst es und Gott korrigiert dich. Manchmal durch Worte, aber meistens durch Erlebnisse, die du draußen irgendwo machst auf der Straße. Gott sorgt für dich, dass du was von deinem Leben hast, dass dein Leben nicht langweilig wird, dass du lebenssatt bist und nicht lebensmüde. Lebenssatt, dass du sagst, ich habe mein Ziel erreicht. Alles, was man erleben konnte, habe ich erlebt. So wie Abraham, diese Patriarchen starben lebenssatt, nicht lebensmüde. Gott sorgt für dich. Er hilft durch den Heiligen Geist, dass du das schaffst, das Ziel deines Lebens zu erreichen, dass du sagst, oh Gott, danke für die vielen Segnungen. Und alles ist nur periodisch, für einen Augenblick. Alles ist vergänglich. Alle Segnungen, die sind so schnell wieder vernascht. So schnell wieder vorbei. Jetzt brauchen wir wieder neue Segnungen. Und Gott sorgt dafür, dass wieder neues, frisches Fleisch, frisches Leben kommt, frische Spannungen und Entspannungen. Dass alles kommt. Gott redet nicht nur, er tut auch was. Er ernährt uns, so wie Elia mit den Raben. Und dann schickt er jemand anders, der dich ernährt wieder durch die Witwe. Er sorgt, dass du richtig wächst und dich entwickelst. Und wenn du manchmal nicht kannst, trägt er dich. Und es ist auch so schön zu wissen, mein Gott trägt mich durch mit seiner Fürsorge, seiner Treue, seiner Gnade. Gott sorgt für dich, das ist mein Thema. Er ist für uns das, was für uns die Eltern sind. Er ist mein Vater, meine Mutter. Das ist mein Gott. Eigentlich sollten wir nicht nur Vater unser beten, Entschuldigung. Wir sollen auch beten, Vater, Mutter, unser. Weil Gott ja auch unsere Mutter ist. Und noch mehr, Gott, eigentlich, wenn all die Dienste, die ich so in der Bibel lese, sind mütterliche Dienste, die Gott mit uns hat. Er tröstet uns, der Heilige Geist. Eigentlich, wir haben Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eigentlich die Part oder der Teil, was Mutter ist. Aber Christen können da nicht Mutter, Vater, Sohn, ja, Vater und Sohn, das können wir noch formulieren. Aber Mutter, Heiliger Geist. Aber der Heilige Geist ist dieser mütterliche Dienst, was er an uns leistet. Und der wird bei euch bleiben, ewiglich. Alle anderen gehen. Jesus ist in den Himmel gegangen. Gott Vater sitzt auf dem Thron. Aber der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. Also Gott sorgt, dass du was hast, dass du dich gewöhnst an ihm, dass du mit ihm gehst, dass du befreit bist. Und dass du nicht immer einen Nuckel brauchst. Immer so jemand, der dich nicht schnell tröstet. Es gibt so viele Schnullermenschen. Ich werde nie vergessen, das ist meine früheste Erinnerung, was ich zurückgehen kann. Also, ich habe so einen schwarzen Schnuller gehabt. Und der war schon so vernascht und so spröde. Und dann hat meine Mutter das weggenommen und gesagt, du bist jetzt alt genug und jetzt muss ich abgewöhnen. Dann hat sie so hoch aufgehängt und ich konnte immer angucken und sagte, Mutter, ich brauche meinen Schnuller. Ja, der neue, den sie mir gab, das schmeckte mir gar nicht, aber der alte. Wir sind manchmal so gewöhnt an so alte Sachen, den wollte ich haben. Was habe ich alles gemacht? Einen Besenstiel genommen, versucht runterzuklopfen. Also mein Schnuller. Ich weiß, wie schwer es ist, sich von seinem Schnuller abzugewöhnen, als kleiner Bub. Vielleicht 3-4 Jahre war ich alt, ich weiß es nicht. Aber das ist meine früheste Erinnerung, wie ich um den Schnuller gekämpft habe. Nuggi, mein Nuggi. Weißt du, und wir wollen alle nuggeln. Und wenn es nicht anders geht, nuggeln wir unseren Daumen. Aber das ist alles nur Scheintrost. Gott will uns einen echten Trost geben. Und eines Tages bin ich über diesen Berg, über diese Sucht hinweggekommen. Bin erlöst worden. Jetzt brauche ich meinen Schnuller nicht mehr. Verstehst du, das brauche ich nicht. Für das Fleisch ist das Entwöhnen das Schwierige, sich abzugewöhnen. Gott will uns was Neues schenken. Gott will uns eine neue Dimension auf einen neuen Level stellen. Du brauchst es, jetzt bist du alt genug. Dieses Entwöhnen ist die Zeit der Erlösung, wo Gott uns erlöst von bestimmten Dingen. Eine ganz wichtige Zeit. Und im ersten Augenblick, also ich war ganz böse auf meine Mutter. Ich habe so eine Rabenmutter, habe ich gedacht. So was Furchtbares nimmt dem Kind den Schnuller weg. Und das will Liebe sein. Aber weißt du, Gott will uns von dieser normalen alten Speise abgewöhnen und uns was Neues geben. Was Neues. Mündig machen. Jesus sagt, ich habe eine andere Speise. Und Gott sorgt, dass du diese andere Speise bekommst. Und weißt du, was die andere Speise ist? Dass ich tue meinen Willen, den Willen meines Vaters. Das ist meine Speise. Den Willen des Vaters zu tun. Nicht nur meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Und Gott sorgt, dass du dahin kommst, dass du plötzlich nicht mehr deinen Willen tust, sondern den Willen des Vaters. Nicht mehr deine Idee durchsetzt, sondern die Idee Gottes durchsetzt. Und nicht mehr du dich selbst verwirklichst, sondern dass du erlaubst, dass Gott sich durch dich verwirklicht. Plötzlich denkst du, du benimmst dich wie der Herrgott. Und das bist du auch. Wenn du ein Kind Gottes bist, du bist ein Ableger Gottes. Die meisten Christen verstehen nicht, was ihre wahre Berufung ist. Die denken, wir sind Kinder Gottes. Weißt du, Kinder Gottes, die sind Kinder eines Vaters, der dort im Himmel residiert. Und wir sind Gottes Ableger. Das Ebenbild Gottes. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und wir sind noch lange nicht, wenn wir jetzt Menschen hier auf dieser Erde sind, wir sind noch lange nicht das, was wir sein sollten. Gott hat ganz andere Ideen von uns im Leben gehabt. Das, was Jesus war, er war der richtige, wahre Mensch. Und das sollten wir werden. Aber dazu braucht man die Reife. Die Einstellung, Gott in mir. Und Jesus wollte nie ein Du werden. Er war immer ein Ich. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. So, unser Leben für Gott wird intensiver. Je mehr wir diese feste Speise bekommen und desto mehr wir die Kraft Gottes in uns aufnehmen, je mehr wir voll Heiligen Geistes werden, desto herrlicher wird unser Leben, desto auffälliger werden wir. Also, da ist ein anderer Geist hier. Verstehst du, die Menschen werden plötzlich spüren, hier ist irgendjemand mit einem anderen Geist, mit einer ganz anderen Einstellung, der hat irgendeine andere Ausstrahlung. Das Fleisch vernimmt das nichts vom Reich Gottes, aber Menschen, die geistlich sind, die spüren, in dem brennt Feuer. Der ist heiß, der glüht für den Herrn. Milchspeise, naja, macht mal viel Krach. Die Babys, die Milchspeise genießen, die schreien viel. Und die feste Speise essen, die schreien nicht mehr. Und das ist der Zustand. Weißt du, man schreit, wenn man Not hat, wenn Schwierigkeiten ist, dann muss gleich die Mutter oder Vater springen, man schreit. Babys schreien, mündige, reife Menschen, Die sprechen zum Berg, heb dich weg. Die haben Autorität, reife Christen, sie bitten, sie schreien nicht mehr, sie bitten und sie empfangen, sie klopfen an und es wird ihnen aufgetan, sie suchen und sie finden, das ist Reife. Nur Kinder schreien, die Israeliten der Wüste, die schrien immer, schrien, wenn es kein Brot da war, kein Wasser mehr da war. Aber reife Christen, sie bitten und Gott bereitet uns darauf zu oder wirkt in unserem Leben, sorgt dafür, dass wir aus dem Babystand rauskommen und dass wir reife Christen werden, dass wir bitten, mit Gott reden, kommunizieren. Es ist ganz arg wichtig, dass wir mit Gott kommunizieren und dass er mit uns redet, von Angesicht zu Angesicht. Wer immer nur Milch will, ist ein schwacher Christ. Oh, ich brauche wieder so ein Erlebnis. Weißt du, wenn du mit Gott richtig gehst, brauchst du keine Erlebnisse mehr. Du lebst das Leben. Du lebst das Leben. Da bist du selbst das Erlebnis. Du bist selbst das Erleben, du gestaltest und bist nicht gleich bei jeder Kleinigkeit verwirrt, verunsichert und gleich in Not, dass du gleich schreien musst. Nein, du nimmst es in die Hand, du sprichst zum Berg, du weißt sofort, was zu tun ist. Gebt ihr ihnen zu essen, diese Tausende, die da hungrigen Magen dort standen, gebt ihr ihnen zu essen. Plötzlich handelst du ganz anders, stehst nicht da und schreist, ach, wir haben kein Brot. Der reife Christ weiß, Gott sorgt für mich und Gott kann aus wenig viel machen. Aus nichts kann er was machen. Weißt du, das ist ein anderer Zustand. Reife Christen, gebt ihr ihnen zu essen. Deshalb, Gott erlaubt uns manchmal, dass wir in Situationen hinkommen, da stehen tausende von Leuten da und jetzt müssen wir denen zu essen geben. Und wir haben nur ein paar Münzen in der Tasche, in der Kasse. Aber Gott weiß, diese Aufgabe könnt ihr lösen mit 5 Brot und mit 2 Fischen. Die ist lösbar, wenn ihr Glauben habt. Aber das ist eine andere Position. Gott sorgt für dich, dass du jedes Mal immer festere Nahrung bekommst. Und ich sage dir am Schluss, bitte Entschuldigung, entschuldige mich, wenn ich so denke, dann bist du sogar im Zustand, dass du sogar Steine schlucken kannst. Harte Brocken. Da sagst du, ach, das verdaue ich alles. Feste Speise, was das auch immer heißt. Dein Körper braucht nicht nur immer Milch, dein Körper braucht was ganz Stabiles, was zu kauen, zum Beißen. Etwas, nicht nur so ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen was Süßes. Nein, auch das Bittere gehört dazu, zu der Speise, zu der festen Speise. Nicht nur das Süße, das Liebliche und Nette. Gott sorgt für dich, dass du deine Aufgaben bekommst, dass du was zu tun bekommst, dass du Kämpfe bekommst. Und Wunder entstehen nur durch Kämpfe. Durch Probleme. Das habe ich gestern als Thema gehabt. Wunder entstehen nur durch Schwierigkeiten. Je mehr Schwierigkeiten, desto mehr Wunder hast. Und wenn dein Leben nur noch Schwierigkeit ist, dann ist dein Leben ein Wunderleben. Klingt komisch. Denn du musst auf die Sachen zugehen. Du musst den Sachen widersprechen. Du musst dich dagegen stellen. Du musst sagen Nein oder Ja, je nachdem, was die Situation verlangt. Flexibel sein. Und du musst vielleicht manchmal sogar ausweichen. Oder einen Bogen drum herum machen. Sie umgehen. Wenn Gott für dich sorgt, sagt er dir genau, was du zu tun hast. Er übernimmt die Verantwortung. Und er sagt, lass uns rüberfahren auf die andere Seite, wie hier bei den Jüngern. Und dann kommst du in eine Seenot, in Stürme hinein. Und da heißt es, ja, was machst du, wie reagierst du? Und die feste Speise war, dass sie den Meister geweckt haben. Meister, siehst nicht wie Verderben. Unternimm was. Und Gott macht ein Wunder. Die Stürme werden gestillt. Gott sorgt für dich. Und manchmal, wenn er für dich sorgt, bleibt dir nichts anderes übrig. Da manövriert er dich in eine Sackgasse. Tut mir leid, aber so ist es. Dir bleibt nichts mehr anderes übrig, als dorthin gehen, wo du nicht hingehen wolltest. Als den um Hilfe zu bitten, den du nicht um Hilfe bitten wolltest. Da bleibt nichts anderes übrig, als, ja, du bist in eine Zwickmühle. Und da musst handeln. Und jetzt entweder das oder das, und beides ist richtig und beides ist falsch. Und jetzt, was du tust, das ist getan. Er hat dir die Entscheidung überlassen. Und wenn du Kind Gottes bist, wirst du in solche Situationen reinkommen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss die Ältesten rufen, dass sie mit mir beten, die Hände auflegen. Und ich muss Sünden bekennen, egal was es ist. Und so weiter. Oder ich muss mich mit Öl salben lassen, obwohl ich es nicht mag. Ich muss Gott ein Opfer bringen, Dankopfer bringen. Ich muss meinen Isaak opfern. Mir bleibt nichts mehr anders übrig. Gott bringt uns in Situationen, dass du nicht mehr anders kannst. Gott will sich offenbaren. Weißt du, die Fürsorge Gottes, der Herr sorgt für dich. Du glaubst es, du vertraust es. Geh drauf ein und du wirst merken, wie er dich dann so hin und her führt. Gott sorgt für dich, damit du weitergehst. Damit du das loslässt und das aufgibst. Wenn Gott für dich sorgt, es kann schon passieren, oder ich habe schon erlebt, dass die Leute das Haus verkaufen mussten. Gott hat gesorgt, dass sie aus der Geschichte rauskommen, aus diesen Schulden rauskommen, dass sie ganz neu anfangen. Gott sorgt, damit das Werk Gottes in dir vollendet wird, damit sich die Verheißungen Gottes in dir erfüllen können. Gott sorgt dafür, dass du die Krücken ablegst, immer wieder, Geschwister, betet für mich. Sowohl, das ist Milch, Geschwister, betet für mich. Aber die feste Speise ist, dass du deine Krücken ablegst, deine Hilfsmittel ablegst und sagst, ich vertraue dem Herrn, ich stehe auf meine eigenen Füße, ich nehme das Bett und gehe nach Hause. Dass du aus dem Laufstall rauskommst, nicht nur hin und her so ein bisschen kreist, die drehst, aus dem Kindergarten rauskommst, aus der Schublade, in die man dich hineingesteckt hat. Wir stecken alle irgendwo in eine Schublade, in eine Box. Verstehst du? Aber Gott will ein Wunder an dir tun, dass du aus dieser Box rauskommst, aus diesem Käfig, und dass du bist, wie Gott dich haben wollte, ein Original. Gott sorgt für dich, dass du wieder deine Identität findest. Dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Dieses Kindschaftsbewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Und ich bleibe ein Kind Gottes, egal was in meinem Leben passiert. Gott sorgt dafür, weil er dich lieb hat, dass das Beste aus deinem Leben gemacht wird. Du bist ein Auserwählter Gottes, und jeder Einzelne von uns, der wo hier sitzt heute Abend und an Jesus Christus glaubt, ist ein Auserwählter oder eine Auserwählte. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, sonst wärst du gar nicht hierher gekommen. Aber du bist ein Auserwählter, und Gott will, dass dein Glaube gefestigt wird. Und Gott erlaubt Dinge, dass in deinem Leben passieren. Ich kann nicht glauben. Mach's. Kein Problem, dass du nicht glauben kannst. Plötzlich durch die Wand, durch die Tür kommt Jesus zum Thomas und sagt, Thomas, schau mich an. Kennst du das noch? Das sind meine Nägelmale. Thomas, verstehst du? Gott benutzt ein Wunder, dass er durch die Wand zu dir kommt. Die Tür war verschlossen. Und plötzlich steht Jesus vor Thomas. Gott weiß, wer Glauben jetzt braucht, wer jetzt motiviert werden soll und auf welche Art er motiviert werden soll. Plötzlich steht der Herr da. Der Herr erscheint dir manchmal vielleicht, wenn er dich versorgt und dich richtig führen will und leiten soll, erscheint nachts im Traum. Gott ist schon so vielen Menschen im Traum begegnet. Plötzlich steht er da. Macht gar nichts. Er zeigt sich nur, ich bin da. Ich bin da. Und genau das ist, was du brauchst, dass du Gottes Offenbarung erlebst. Thomas, und dann brauchst du kein Seminar, keine Erklärung, wie betet man Gott an. Dann gehst du auf die Knie an und sagst Halleluja. Das ist Meditation. Wenn Jesus uns selbst erscheint. Nicht nur, jetzt glaube ich, weil der Pastor das gesagt hat. Nein, du musst selbst deine Erfahrungen mit Gott machen. Und Gott sorgt dafür, dass du deine eigenen Erfahrungen machst, an deinem eigenen Fleisch, an deine Nerven, deinen Gedanken, deinem Bewusstsein. Gott sorgt dafür. Er sorgt für dich, dass du auf dem Weg bleibst, dass du nicht sündigst, dass du das Ziel erreichst. Weißt du, Gott sorgt dafür, dass du nicht sündigst. Wie oft möchtest du sündigen und sagen, ach, ich schmeiß alles hin, ich gebe alles auf. Und dann plötzlich, irgendetwas hält dich immer noch, die Angst. Wie oft würdest du schon dir das Leben genommen haben, aber du hast Angst vorm Sterben. Du willst doch noch leben. Verstehst du? Und gerade das hält dich immer noch am Leben. Das ist ein komischer Gedanke, aber du möchtest gerne dein Leben zerstören, kaputt machen, aber Gott hält dich. Er hält dich. Seine Hand umhüllt dich. Er bewacht dich, dass der Würgeengel dir nichts antut. Und er lässt das Übel sofort erkennen. Das sind böse Menschen. Also so, ich habe noch so viel vor. Von wegen da zum Fenster rausspringen. Also diese dummen Gedanken, die der Teufel uns in den Kopf versucht zu pflanzen, er hält die Hand dazwischen. Dass du es gar nicht drauf kommst. Oder du hast kein Geld. Du würdest gerne sündigen, aber dir fehlen die Finanzen dazu. Oder was weiß ich. Du widerstehst dieser Versuchung und sagst, nein, das ist nie und nimmer Gott. macht die Steine zu Brot. Verstehst du? Gott hält seine Hand dazwischen. Er sorgt dafür, dass du nicht sündigen musst. Weißt du, Gott sorgt sogar wie in der Geschichte vom Naaman. Der wird geheilt und er ist so happy, 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 happy. Und dann sagt er, weißt du, Elia, am liebsten würde ich hierbleiben, aber das kann ich nicht, ich habe Verpflichtung, bin General und muss nach Hause, aber ich nehme ein bisschen Erde von hier mit, damit ich zu Hause wenigstens in meinem Garten oder im Blumentopf Erde habe von diesem heiligen, gesegneten Land. Elia, ich habe noch ein Problem, und Elia war ein Konservativer, weißt du, das heißt ja ein Radikaler, alles, was von drüben kam, aus Syrien kam, sind alles Götzendiener. So, und dann sagt er, aber weißt du, einmal im Jahr muss ich mit meinem Herrn, also mit seinem Vorgesetzten, in den Götzentempel gehen und mit ihm anbeten. Ich muss an seiner Seite stehen, ihn begleiten, Spalier stehen. Dann, was soll ich tun? Soll ich gehen oder soll ich nicht? Weißt du, was der Elia sagt, dieser konservative Prophet? Gehe hin in Frieden. Weißt du, was das heißt? Mach dir keine Sorgen, vielleicht bist du krank, vielleicht nimmt er jemand anders an dieser Stelle, oder was weiß ich, oder dass du verreist bist. Das wird nicht dazu kommen. Mach dir keine Sorgen. Wir machen uns viel zu viele Sorgen über Dinge und so weiter. Wenn das ist nachher, einmal im Jahr, verstehst du, Gott sorgt dafür, dass du das nicht musst, wenn du nicht willst. Gott sorgt dafür, dass das nicht passiert. Dass irgendwas anders los ist im Lande. Dass du das nicht musst, dass du das einen anderen Auftrag erfüllen musst, als mit deinem Herrn da in den Tempel zu gehen. Gott sorgt dafür, dass du immer jemand an deiner Seite hast. Das sorgt er. Manchmal, du möchtest die Leute selber raussuchen. Du möchtest einen Papst an deiner Seite haben. Das wäre am besten. Nein, aber Gott sorgt, dass vielleicht eine Oma an deiner Seite ist, ein Opa. Und dich unterstützt und für dich betet. Und dich tröstet, dass du nicht einsam bist. Dass du irgendjemand hast. Weißt du, wenn Gott dir beistehen will, kannst du nicht raussuchen, wer dir beistehen soll. Er sucht sich die Leute aus, der dir zur Seite steht. Und meistens die Leute, die du gar nicht magst, die stehen an deiner Seite und stützen deine Arme und beten mit dir und helfen dir. Wenn du erlaubst und erlauben möchtest, dass Gott für dich sorgt, du musst ihm freie Hand geben. Meister, mach du, was du willst. Dein Wille geschehe. Wir sind ja immer auch beim Vater Unser noch so nebenbei. Gott sorgt dafür, dass du immer das bekommst, was du brauchst, nicht was du nicht brauchst. Immer was du brauchst, dass du die richtige Bedienung hast, die richtige Behandlung hast, die richtige Massage, aber geistlich, dass du das Richtige bekommst, dass du die richtigen Leute um dich hast, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und Gott kann dich an diesem richtigen Platz hinstellen, wo er dich segnen kann. Er kann das. Er sorgt dafür, dass du dorthin kommst, an dem Punkt. Und das ist reifes Christentum, dass du dorthin kommst, wo er mit dir reden kann, sich dir offenbaren kann, wo du einverstanden bist und sagst, das ist gut, Herr, ich bin auch einverstanden. Weißt du, Gott sorgt für dich, weil du etwas Spezielles für Gott bist. Etwas Besonderes. Gott hat mit jedem Einzelnen was Besonderes vor. Mit jedem Einzelnen. Mann oder Frau, Kind oder Greis, spielt keine Rolle. Gott ist unser Vater. Und er sorgt sich um dich. Du musst dich nicht den Kopf zerbrechen. Deshalb heißt es in 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Werft alle eure Sorgen, alle eure Krankheiten, alles, was euch beschäftigt, alles, was dich bedrückt. Nicht das, was du planen musst. Was du planen musst, das planst du. Und sei treu da drin und zuverlässig und gewiss. Aber was du nicht planen kannst, das kannst du Gott überlassen. Sorg du für mich. Gott denkt an seine Kinder, er vergisst sie nicht, lässt sie nicht im Stich. Er weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Die hat er alle gezählt. Gott sorgt für dich. Und euer himmlischer Vater weiß das alles, was ihr bedürft. Und du darfst einfach in der Gegenwart Gottes ruhen, Bruder, Schwester. Ruh, einfach gelassen. Schau die Vögel an, schau die Lilien an. Sie sorgen sich nicht. Und Sorgen ist unnütz, heidnisch, dämonisch, schädlich sogar. Sich sorgen. Und ich meine, sich sorgen, den Kopf zu zerbrechen. Was werden wir anziehen? Womit werden wir uns ernähren? Was wird aus unserem Leben sein? Sorgen ist eine überflüssige Selbstbelastung. Und du erlebst hier, wenn du dich sorgst, die Not zweimal. Einmal in der Wirklichkeit und einmal dann im Geist, nachträglich, im Traum. Sich sorgen ist unwürdig eines Kindes Gottes. Das Kind Gottes sorgt sich nicht. Mein Vater... Wenn es draußen gewitzt, da ist donnert und blitzt, du kannst auf dem Schoß bei deinem Vater sitzen, bei deiner Mutter sitzen und kannst sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Nur unerlöste Menschen sorgen sich. Aber du bist ja erlöst. Gott hat dich angenommen. Du bist adoptiert. Du bist in seiner Hand. Gehörst Jesus. Für mich ist Sorgen immer rückwärts schauen. Rückwärtsgang einlegen. Das ist Sorgen. Philipper 4, Vers 6 nochmals. Sei um nichts besorgt. Um nichts. Werde ich in den Himmel kommen? Werde ich nicht in den Himmel kommen? Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Weißt du, da kommt schon der Teufel und will dir die Gotteskindschaft absprechen. Mit Gottes Hilfe, durch die Gnade Jesu Christi, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du schaffst, Halleluja. Du schaffst es. Sei um nichts besorgt. Schaffe ich das oder schaffe ich nicht? Ja, du schaffst es. Lass dir deinen Frieden von niemand nehmen, deinen Heilsfrieden. Bin gerettet, bin Kind Gottes. Du schaffst es, sei um nichts besorgt. Ja, aber Herr, ich bin so schwach. Ich bete zu wenig. Ich lese zu wenig die Bibel. Komm nur ab und zu mal in die Versammlung. Vergiss es. Gott, wenn die Zeit kommt, wird dich Gott jede Stunde in die Versammlung bringen, wenn es nötig ist. Aber Gott lässt seinen Geist an dir arbeiten. Der Sorgengeist und der Heiligen Geist, beides verträgt sich nicht. Entweder Sorgengeist oder Heiligen Geist. Aber je mehr du den Heiligen Geist hast, desto weniger Sorgengeist ist da. Die Begegnung mit Gott, egal wo du stehst, hab einfach ein paar gute Stunden in der Gegenwart Gottes. Und dann hast du keine Depression, keine Ängste, keinen Kummer, keine Traurigkeit. Weißt du, und das alles ist, was dich krank macht. Das ist, was dich krank macht, Kummer. Das frisst dein Leben auf. Wiss, ich bin in Gottes Hand. Und dann dreh dich um und in der Bibel dieser Hiskia, der dreht sich zur Wand, nicht zu den Leuten, nicht was der Prophet da gesagt hat, dreht sich zur Wand und weint und überlässt sich Gott. Und Gott sorgt für ihn, dass der Prophet im Hof noch umdrehen muss und ihm eine andere Nachricht bringen muss. Noch 15 Jahre gibt Gott dir noch dazu. Verlängere dein Leben. Wenn du dich von diesen Dingen wegdrehst, auf die Wand schaust, wo nichts ist, wo du nichts erwarten kannst, aber weißt du, du siehst nur die Wand, die kahle Wand, nichts mehr, aber der Herr ist dahinter, hinter dieser Mauer. Gott ist der, der hilft. Und der Prophet muss zurückgehen und muss sagen, Hiskia, das Ding wird anders. Ich möchte für euch beten heute. Weißt du, alle eure Sorgen lasst ihm, überlasst es ihm, er sorgt für dich. Gott will, dass du dich ihm überlässt. Und denke eines, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen. Es gibt keinen Abgrund. Wenn du fällst, dann fall nicht in Menschenhände, fall nicht da in irgendwelchen Institutionen hinein, in welche Maschinerie, in welche Psychiatrie und was auch noch immer ist, fall in die Hand Gottes. Dort wirst du sanft landen, friedlich landen und der Friede Gottes möge dich erfüllen. Egal was deine Situation ist, Gott hat noch einen Ruheplatz für deine Seele, so eine kleine Oase am Bach Krit, bei der Witwe da in Sarepta oder wo auch immer. Gott hat irgendwo eine kleine Oase für dich, dass du ruhen kannst und kannst sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Lass uns aufstehen, wir wollen ins Gebet gehen, wenn irgendjemand da ist. Ich lade dich einfach ein, komm nach vorne, wir beten miteinander. Ich möchte ein kurzes Gebet, kein langes Gebet, aber ich will ein Gebet sprechen und möchte sagen, lieber Gott, kümmere du dich um meine Geschwister. Ich übergebe sie dir. Und du kommst, wenn du nach vorne kommst, du überlässt dich und übergibst dich selber Gott und sagst, ich möchte, dass Gott mein Vater ist, dass Gott für mich sorgt. Ich kann das alles nicht mehr verkraften, ich kann das alles nicht mehr verarbeiten. Aber Vater, du hast ganz starke Nerven. Du bist reif, du bist stark, du bist mächtig, du bist allmächtig, allgegenwärtig. Sorg dich für mich, Vater, sorg für mich. Vielleicht kannst du ein bisschen am Klavier begleiten und so ein bisschen am Klavier uns begleiten und dann möchte ich einladen, wenn irgendjemand da ist, für ein paar Minuten, komm nach vorne und dann singen wir noch einen Chorus und dann, wir wollen Gott begegnen zuerst einmal, in die Hände Gottes fallen, in seine Arme fallen, sicher in Jesu Armen, hat Fanny Crosby gesungen, sicher an seiner Seite und das muss ich rühmen, Jesus allein zur Ehre. Sicher an Jesus Seite. Das ist ein Glückserlebnis. Du brauchst heute Abend ein Glückserlebnis vom Herrn. Gott hat mich lieb. Gott versteht mich. Gott kümmert sich um mich. Gott ist für mich da. Ich bin sein Kind. Halleluja. Und mehr brauche ich nicht. Vielleicht ist das Milch für dich. Aber du brauchst vielleicht heute Milch. Einfach Milch, dass du sagst, ich weiß, dass ich geliebt werde, dass Gott mich angenommen hat und ich bleibe in seinen Händen. Und niemand und nichts kann mich und darf mich aus seiner Hand reißen. Preis Gott. Wenn jemand da ist,